22. März.
Die Bundesbehörde, welche unter anderem verantwortlich ist für den Schutz des Präsidenten, der Secret Service, beantragt eine Erhöhung des Budgets um 60 Millionen Dollar. Zum Vergleich, die Stiftung Judicial Watch erklärt, der Schutz von Barack Obama und seiner Familie habe 85 Millionen Dollar gekostet. In 8 Jahren.
23. März.
Interne Pentagon-Papiere zeigen, Donald Trump wünschte sich zu seiner Amtseinführung eine Militärparade à la Nordkorea. Anscheinend konnten Mitarbeitende des Transition-Teams Trump dann überzeugen, dass dies keine so gute Idee sei. Unter anderem, weil die Straßen Washingtons Schaden davon tragen würden.
26. März.
Es scheint wie ein sarkastischer Witz, ist jedoch ernst gemeint. Der Sender Fox News bringt als Breaking News, dass Trump sein Wochenende im Weißen Haus verbringt und nicht, wie ansonsten üblich, auf seinem Grundstück Mar-a-Lago in Florida. Fox News gilt als strikt konservativ und steht immer wieder in der Kritik für unsachlichen Journalismus. Würde man den Wikipedia-Eintrag zu Fox News Controversies ausdrucken, so wäre dieser 22 Seiten lang.
27. März.
Bei der National Convention der Republikaner im letzten Juli versprach Trump noch, er werde LGBTQ-Menschen schützen.
As your president, I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens from the violence and oppression of a hateful foreign ideology. Believe me.
Im Wahlkampf damals war ihm diese demografische Gruppe offensichtlich wichtiger als heute. Der Präsident unterschreibt ein Dekret, welches Firmen in Zukunft ermöglicht, Angestellte aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Gender-Identität zu diskriminieren. Künftig müssen Firmen, welche Staatsaufträge ausführen, nicht mehr beweisen, dass sie Diskriminierungsschutzgesetze einhalten.
28. März.
Der Ölkonzern ExxonMobil bittet Trump, das Pariser Klimaabkommen auf keinen Fall aufzukündigen. Präsident Obama hatte den Klimavertrag im letzten Herbst unterzeichnet. Trump leugnet den Klimawandel. Seiner Meinung nach schränken Regulierungen die Wirtschaft zu sehr ein, weswegen er die Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens rückgängig machen will.
You know, they used to call it global warming. They've had many different, they call it extreme weather. They always change the name to encapsulate everything. The problem we have is our businesses are suffering. Our businesses are unable to compete in this country because other countries aren't being forced to do what our businesses are being forced to do. And it makes us non-competitive, which is something that I feel very strongly about. And I feel that it puts us at a great economic disadvantage for jobs and other things.
Dass sich nun ausgerechnet ExxonMobil an den Präsidenten wendet mit der Bitte, das Klimaabkommen nicht zu verlassen, ist an Absurdität kaum zu übertreffen. Der Ölkonzern steht selbst immer wieder in der Kritik für seine Geschäftspraktiken. So investierte ExxonMobil rund 16 Millionen Dollar in ein Netzwerk, welches wissenschaftliche Erkenntnisse verschleiern sollte und ist immer wieder verantwortlich für Ölkatastrophen. Übrigens langjähriger Chef von ExxonMobil ist der Außenminister von Donald Trump, Rex Tillerson.
29. März.
Wir kommen zu einem weiteren Kapitel in der Erzählung «Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen». Wir erinnern uns, im Wahlkampf wirft Donald Trump immer wieder Hillary Clinton vor, sie habe in der Zeit als US-Außenministerin über einen privaten Server E-Mails mit vertraulichem Inhalt versendet. Nun startet die Anwaltskammer von Oklahoma jedoch ein Verfahren gegen Scott Pruitt, den Leiter der amerikanischen Umweltschutzbehörde EPA. Dieser habe in seiner Zeit als Generalstaatsanwalt in Oklahoma einen privaten E-Mail-Account verwendet. In der Kongressanhörung vor seiner Bestätigung zum Leiter der EPA hat er diesem Vorwurf widersprochen. Bestätigt sich der Verdacht, so hätte Scott Pruitt Meineid begangen.
Und wem diese Geschichte bekannt vorkommt, liegt richtig. Anfang März veröffentlichten Medien aus Indianapolis Dokumente, die zeigen, dass auch Trumps Vizepräsident Mike Pence einen privaten E-Mail-Account benutzte, um sensible Geschäfte zu diskutieren. In seiner Zeit als Gouverneur von Indiana.
30. März.
Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet, dass Donald Trumps Investmentgesellschaft der Deutschen Bank rund 300 Millionen Dollar schuldet. Die Firmen gehören nun zwar Trumps Söhnen, doch er selbst bürgt für die Rückzahlungen der Kredite.
Um was für Kredite handelt es sich denn da? Und warum begleicht Trump seine Schulden nicht einfach?
Donald Trump hat mit Hilfe der Deutschen Bank verschiedene Immobilien finanziert, unter anderem ein Golfresort in Miami, in welchem früher die von ihm organisierten Miss America-Wahlen stattfanden. Für die Deutsche Bank ist die Situation äußerst unangenehm, denn eigentlich müsste sie nun die Immobilien des Präsidenten pfänden. Sie versucht nun durch Umstrukturierungen der Kredite Druck aus dieser Geschichte zu nehmen. Dass es um Trumps Zahlungsmoral nicht gerade gut steht, ist lange bekannt. Viele Handwerkerinnen, Bauarbeiter und KMUs klagen über unbezahlte Rechnungen. In 3 Jahrzehnten soll Trump deswegen mehr als 3.500 Mal verklagt worden sein. Der britisch-amerikanische Satiriker John Oliver kommentiert dies folgendermaßen.
3500 lawsuits. That is unprecedented for a presidential nominee. In fact, if each lawsuit involving Trump were the basis of an episode of Law and Order, they could sustain all 456 episodes of the original, all 389 episodes of Law and Order SVU, all 195 episodes of Law and Order Criminal Intent, and all 22 episodes of Law and Order LA, as well as every episode of The Practice, Ally McBeal, LA Law, Boston Legal, Night Court, The Good Wife, Matlock, JAG, Perry Mason, Judging Amy, The Guardian, The Public Defender, Owen Marshall, Counselor at Law, Harry's Law, Courthouse, Suits, Family Law, Sweet Justice, 1971's The DA, 2004's The DA, Reasonable Doubts, Damages, Shark, The Defenders, The Paper Chase, Head Cases, Judd for the Defense, and all 3 episodes of NBC's First Years, and at that point you're still missing 1 lawsuit, but you've also basically run out of television shows about lawyers, meaning Trump's lawsuits exceed the limits of the fucking genre.
31. März.
Trump erklärt den April als den Sexual Assault Awareness Month. Vielleicht könnte er dabei gleich bei sich selbst anfangen. Alleine im vergangenen Jahr haben 12 Frauen ihn des sexuellen Übergriffes beschuldigt.
War wohl der 1. April-Scherz von Donald Trump.
4. April.
Die Plattform für investigativen Journalismus ProPublica veröffentlicht ein Statement eines Trump-Anwaltes, wonach der Präsident jederzeit Geld von seiner Investmentgesellschaft beziehen könne. Diese hat er zwar zu Beginn seiner Präsidentschaft seinen Söhnen überschrieben, im Versuch, so Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Wie ProPublica berichtet, hat Trump aber im Vorfeld dieser Übergabe sozusagen die Statuten seiner Investmentgesellschaft so verändert, dass er stets Zugriff hat auf das Geld, welches sie einbringt.
5. April.
Gut 220 amerikanische Städte werden ihren Anschluss an das nationale Eisenbahnnetz verlieren. Grund dafür ist eine massive Budgetkürzung durch den Präsidenten. Brisant ist dabei, die betroffenen Gegenden liegen vorwiegend im mittleren Westen und Süden der USA. Die Gegenden also, die durch ihren Unmut gegenüber dem Establishment der Küstengebiete Trump überhaupt erst ins Weiße Haus gebracht haben.
8. April.
Trump erlaubt es JägerInnen in Alaska, Bären auch im Winterschlaf zu erschießen.
12. April.
Medien machen bekannt, dass Donald Trump Strafzölle verhängt auf Stahl aus Europa. Die Idee dahinter? Unternehmen in den USA sollen amerikanische Stahlproduzenten bevorzugen. BranchenkennerInnen sagen jedoch, dass in den USA gefertigte Produkte nicht mithalten können mit der europäischen Qualität.
Amerika wohl nicht first.
13. April.
Das amerikanische Männermagazin Esquire veröffentlicht einen ausführlichen Artikel über 214 Menschen, welche bei Protesten am Tag der Amtseinführung verhaftet wurden und nun, gut 3 Monate später, immer noch in Untersuchungshaft sitzen.
Seit 3 Monaten in Untersuchungshaft, das ist eine lange Zeit. Bei der Demonstration, an welcher diese Menschen teilnahmen, kam es zu nicht sehr schwerwiegenden Sachschäden. Einige Fenster wurden eingeschlagen, ein Polizist wurde leicht verletzt. Aufgrund dieser Vergehen sollten die Verhafteten eigentlich bald freikommen, respektiv, sobald die Gerichtsverhandlung durch ist.
Könnte man denken, dass dies in einer sogenannten Demokratie so funktioniert. Dem ist aber nicht so. Alle Verhafteten verweigerten die Aussage, respektive stritten ab, beteiligt gewesen zu sein an den Vandalenakten. Die Polizei und auch die Regierung geben offen zu, dass wohl kaum jemand unter den Verhafteten Sachbeschädigungen begangen hat. Trotzdem sollen sie bis zu 10 Jahre ins Gefängnis wandern. Ebenso erläutert der Bericht, dass Abgeordnete in 18 Bundesstaaten Gesetze eingeführt haben, welche es erlauben, Menschen, welche an friedlichen Protesten des zivilen Ungehorsams teilnehmen, viel stärker zu belangen. So könnte zum Beispiel eine Sitzblockade zukünftig als Verbrechen behandelt werden.
14. April.
Die englische Menschenrechtsorganisation Air Wars berichtet, die USA habe im März in Syrien und im Irak mehr ZivilistInnen getötet als jemals zuvor. Über 5000 Menschen seien im letzten Monat den amerikanischen Angriffen zum Opfer gefallen. Trump versuche wohl sein Versprechen, to bomb the shit out of ISIS, in die Tat umzusetzen. Allerdings treffe es oft die Falschen.
15. April.
Präsident Trump macht sich bereits jetzt Gedanken zu seiner Wiederwahl 2020. Schon jetzt gibt es einen Fonds, der für seine nächste Kampagne Geld sammelt. Wie das Wall Street Journal berichtet, sind daraus nun bereits $500,000 an Geschäfte geflossen, welche Trump gehören: Restaurants, Hotels oder Golfclubs. Kein geschickter Schachzug, wenn man bedenkt, dass Trump immer wieder beteuert, sich als Präsident von seinen eigenen Geschäften zu distanzieren.
18. April.
Donald Trump will das sogenannte Johnson Amendment aufheben. Dieses besagt, dass gemeinnützige Organisationen sich nicht in Politik einmischen dürfen, zum Beispiel durch Spenden für bestimmte PolitikerInnen oder durch Werbung für den von ihnen favorisierten Kandidaten.
Warum setzt sich Trump für ein solches Anliegen ein?
Die Absicht hinter einer solchen Gesetzesänderung ist klar. Die unglaublich finanzkräftigen Kirchen der USA sollen super effektive Lobbygruppen für die Republikaner werden. Ihr Geld soll in die Wahlkämpfe fließen, gleichzeitig sollen Geistliche von der Kanzel herab ihre Schäfchen überzeugen dürfen, dass konservative, homophobe Abtreibungsgegner die richtigen sind für ein politisches Amt.